Was hast du für Eigenschaften, die im Fernsehen gut ankommen?
Ich bin oft zickig, kann egoistisch sein, aber ich meine, wenn das so harmonisch wäre alles, dann glaube ich, würde sich das keiner angucken. Jedes Format besteht ja aktuell nur noch aus Alkohol, Sex haben und jeder hat da gemachte Lippen.
Auch bei dir erinnere ich mich daran, dass du auch manchmal Filter benutzt oder deine Bilder bearbeitest und so weiter. Ne? Also ich meine, das ist ja ein kleiner Widerspruch.
Ja, das stimmt. Tatsächlich habe ich vor 1,5 Jahren aufgehört damit. Ich fand es ja auch damals geil. Ich habe es ja auch unterhaltsam gefunden, habe auch gesagt, ha, wie kann der nur und jetzt mache ich selbst.
Unser neuer Podcast, Essen im Ohr.
Ja, herzlich willkommen bei Essen im Ohr. Ich bin Mona Belinsky und ich glaube, wir hatten noch nie eine Person bei uns im Podcast, die so stark aneckt wie mein Gast heute. In mehr als 10 Reality-Shows war sie schon zu Gast, darunter Dating-Shows wie Ex on the Beach, Are You the One, aber auch Shows wie Promi Big Brother oder in den nächsten Wochen das Primetime-Format Das Sommerhaus der Stars auf RTL. Immer wieder wird sie eingeladen in neue Formate, obwohl es fast jedes Mal mit einem kleinen Skandal endet, kann man sagen, weil sie polarisiert und ohne zu fragen ihre Meinung sagt und auch sehr laut ist. Und vielleicht ist gerade das der Grund, warum sie im Reality-Fernsehen ja so eine steile Karriere hingelegt hat und warum ihr mittlerweile mehr als 160.000 Menschen auf Instagram folgen und ihren Alltag sehen wollen. Und das alles mit 23 Jahren. Der Essener Reality-Star Valentina Doronina ist heute bei uns zu Gast im Podcast. Hallo.
Hallo, freut mich sehr.
Kameras bist du gewohnt, heute nur mit Audio. Ist das dein erster Podcast?
Das ist mein erster Podcast tatsächlich. Also ich habe immer abgelehnt, aber bei euch konnte ich nicht ablehnen.
Ich habe nämlich mal gelesen, dass du geschrieben hast, Podcast will ich nicht machen.
Ja, aber ich komme ja aus Essen, ne? Deswegen Radio Essen, Podcast muss ich auf jeden Fall unterstützen.
Ja, genau. Du bist auf jeden Fall eine Persönlichkeit aus Essen, egal ob man dich mag oder nicht. Man kennt dich sehr wahrscheinlich. Ja, und wer dich ein bisschen verfolgt hat, der hat vielleicht auch das Gefühl, dich schon sehr gut zu kennen, weil du gibst viel Preis in deinen ganzen Shows. Du weinst, du lachst, du schreist, du verlobst dich sogar im Fernsehen. Und wie das klingt, können wir ganz kurz hören.
Ich finde es einfach mega schade, weil ich genau vor so einer Situation einfach Angst hatte und auch gewarnt wurde von draußen von meinen Freunden, weil ich selbst nicht so ein Mensch bin, der Freunden in den Rücken fällt.
Du wirst mit mir auf jeden Fall es hier nicht schaffen, Stress anzufangen.
Wir müssen auch gar nicht mehr drüber reden. Den Satz kannst du gerne nochmal wiederholen, es juckt mich nicht.
Bei der Familie von meinem jetzigen Freund fühle ich mich nicht so akzeptiert.
Wo dann die Presse veröffentlicht hat, dass wir zusammen sind, hat er halt dann so gesagt, so guck mal so, das hat er das geschickt. Und dann hat sein Vater gesagt, so ja, darauf kannst du nicht stolz sein.
Ich wollte dir mal was sagen. Du weißt, in der Phase, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir uns auf einer sehr, sehr tiefen Ebene kennengelernt. Ich mach's einfach. Ich will mich heiraten.
Ja, natürlich.
Ja, du strahlst, weil er ist auch heute mit dabei, ne?
Ja, also wenn man das jetzt nur mal so hört, willst du mich heiraten, ne? Also es ist natürlich schon schön, von dem Partner zu hören, mit dem man das Leben teilen möchte. An einige Sätze konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, was ich da gesagt habe, aber ja, das bin halt ich, ne?
Ja, das sind alles Ausschnitte aus den letzten 3 Jahren, glaube ich, mittlerweile, ne? Was man vielleicht noch sagen muss, wir sind jetzt hier heute kein Trash-Talk-Format, also wir gehen jetzt nicht auf die Details aus den Sendungen ein, aber wir reden auf jeden Fall über die Shows, wir reden auch über dein Leben als Reality-Star und als Influencerin und auch generell über das Thema Fernsehen hinter den Kulissen und vielleicht auch mal ein kleiner kritischer Blick auf die ganzen Formate. Aber erstmal, bevor wir anfangen, machen wir das wie immer bei uns im Podcast mit einem akustischen Steckbrief, den du quasi einfach ausfüllst und ich gebe dir die Zeilen vor.
Okay.
Vollständiger Name.
Valentina Doronina. Also das ist mein Künstlername, sage
ich. Genau, ich wollte nämlich gerade fragen, das ist dein Künstlername und dein quasi dein erster Name und dein zweiter Vorname und dein Nachnamen, den versteckst.
Ja, der ist erstmal so aus der Öffentlichkeit raus, ne? Also der wurde schon ab und an mal gedroppt, aber man kennt mich halt unter Valentina Doronina.
Warum hast du dich dazu entschieden?
Also ich fand den Namen einfach echt schön, muss ich sagen. Der passt zu mir, kommt auch aus dem Russischen. Ich bin ja auch halb Russin, deswegen dachte ich mir, das klingt schön, die Melodie, wenn man sie ausspricht. Und deswegen ist das dann geworden.
Wann und wo geboren?
Am 11.05.2000 in Essen.
Also bist du 23 Jahre alt und aufgewachsen bist du auch bei uns.
Yes, aufgewachsen in Essen und 23 schon, die Zeit geht so schnell um.
Wo genau bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen am Essen-Stadtwald, also ja, echt eine schöne Gegend.
Und jetzt wohnst du in
Essen-Württemberg, ja.
Deine aktuelle Jobbezeichnung?
TV-Personality, also damit verdiene ich auf jeden Fall gutes Geld und Influencer, bin ich.
Dein größtes Hobby?
mein größtes Hobby, ausschlafen. Nein, also bei mir ist eigentlich kein Tag gut, wenn ich nicht ausgeschlafen habe. Also deswegen ist mein Hobby ausschlafen und immer das tun, was ich halt machen möchte.
Deine größte Stärke?
Meine größte Stärke, boah, meine Zielstrebigkeit, ja. Das würde ich sagen, ist meine größte Stärke, dass ich nie aufgebe.
Und die schwerere Frage, deine größte Schwäche?
War meine größte Schwäche auf jeden Fall der John, mein Verlobter. Der bringt mich manchmal echt an meine Grenzen.
Er schüttelt den Kopf. Er sitzt ja auch hier nebenan.
Nein, meine größte Schwäche ist ja auch, kann ja auch positiv gemeint sein, ne?
Du hast über 60.000 Google-Einträge, wenn man dich sucht, dann ja, hast du noch nie geguckt. Googlest du dich selber mal?
Ja, ich google mich tagtäglich tatsächlich. Also ist ja jeden Tag gefühlt was Neues in der Presse über mich. Wie viel habe ich?
Mehr als 60.000.
Okay, ja, das ist viel.
Ja, wenn man deinen Namen eingibt, dann kommen ja auch immer quasi automatisch so Vorschläge, was die Leute am meisten suchen. Und ich habe gedacht, damit wir die Fragen auch mal kurz abhaken, gehen wir mal kurz die meisten Google-Fragen noch durch. Also wenn man deinen Namen eingibt, Valentina Doronina verlobt, Fragezeichen.
Immer noch verlobt. Also wir sind nicht getrennt, wie alle dachten, dass es alles nur Fake-Verlobung ist und alles nur, keine Ahnung, für die Show ist und nicht lange hält. Nein, es gibt doch ein Leben außerhalb Instagram und TV und das führen Jan und ich. Und ja, mein Gott, wir haben uns halt schnell verlobt. Aber warum sollte man noch warten? Ich finde es Quatsch zu warten.
Schnell verlobt heißt?
Ja, 3 Monate waren wir zusammen.
Ist schnell, ja. Und ja, dann noch im Fernsehen, da könnten solche Gerüchte aufkommen. Aber ja, ihr sitzt hier beide noch lächelnd vor mir.
Richtig.
Das nächste, was aufploppt, ist Valentina Doronina Größe.
Größe, ich glaube, ich bin 1,68 groß. Also klein, groß, wie man es nehmen will.
Valentina Doronina Vermögen.
Valentina Doronina Vermögen. Also im Internet stand ja 1 Million Euro, ne? Also nee, also über Geld spricht man nicht. Aber was ich immer den Leuten sagen kann, ist, weil viele auch im Influencer da sein und TV sein, immer das Geld so rausprasseln in diesem Party-Lifestyle. Geld haben kommt von Geld halten und ich bin ein sehr sparsamer Mensch. Aber über Geld spricht man nicht, deswegen okay, bleibt das ein Secret.
Aber trotzdem, ja, teilst du bei Instagram einen Lifestyle, der vielleicht nicht ganz so sparsam wirkt. Ist das bewusst?
Ja, das ist auf jeden Fall mir bewusst, ne? Dass, also ich mache, meine, vor 3, 4 Jahren habe ich auch noch einen ganz normalen Job gehabt und da konnte ich mir jetzt nicht gerade mal eine Louis-Tasche kaufen oder auf die Malediven fliegen, das ist mir schon bewusst. Und da können die Leute sich natürlich denken, dass ich schon über dem Durchschnitt verdiene. Aber dafür arbeite ich auch, das sieht man vielleicht nicht, aber da steckt viel Arbeit hinter. Aber ja, mir geht's auf jeden Fall finanziell gut.
Du hast gerade schon gesagt, vorher hast du normal gearbeitet. Die letzte Frage, die aufploppt, ist nämlich Valentina Doronina Ausbildung.
Ja, Ausbildung. Tatsächlich habe ich angefangen, eine Ausbildung als Gymnastiklehrerin auf einer Privatschule. Hier in Essen, Doro Jakobs Berufskolleg war das. Und da war ich im letzten Jahr und dann kam die erste Zusage von meinem TV-Format Ex on the Beach und habe ich abgebrochen.
Und du warst fast fertig?
Ich war fast fertig.
Bereust du das?
Nein. Meine Eltern haben zwar jeden Monat, ich glaube, 200 Euro gezahlt, aber ich bereue es im Nachgang wirklich gar nicht. Also das hätte mich auch nicht erfüllt.
2020 war das, glaube ich, ne? Genau. Ex on the Beach, das erste Format, an dem du teilgenommen hast. Hast du dich ja quasi aktiv beworben, weil da warst du ja noch gar nicht so in der Öffentlichkeit.
Genau, also
sehen.
Das erste Format, wo ich mich beworben habe, das hieß damals anders, das war gar nicht Ex on the Beach, das war, glaube ich, irgendwas mit Love und dann wurde uns das verkauft wie Love Island und dass ich dann meinen Ex da getroffen habe, zumal mein Ex ja als letztes kam, da bin ich echt aus allen Wolken gefallen, also das wusste ich nicht, dass das passiert.
Aber warum hast du dich beworben? Also auch wenn, ist ja egal, ob das was für ein Format das jetzt gewesen ist, es war ja erstmal ein Format im Fernsehen.
Ja, also ich habe immer die Formate ganz geil gefunden, diese Dating-Formate, explizit Love Island. Die trinken, sind in der Sonne, ne, haben da dann ein paar Follower nach der Sendung. Warum solltest du es nicht schaffen? Du hast eine Persönlichkeit, versuch's doch mal und dann hat es geklappt.
Aber war schon das Ziel, dadurch ein bisschen Berühmtheit
ja,
quasi
klar,
abzugreifen?
Ja, klar. Also jeder, der sagt, der geht ins Fernsehen, um irgendwie, keine Ahnung, eine schöne Zeit zu haben. Nein, es ist auch immer klar, dass man da in die Öffentlichkeit tritt, Follower generiert und bekannter wird. Und das war natürlich auch mein Ziel, klar.
Und wann hast du gemerkt, dass du dann da vielleicht ganz gut reinpasst?
Ja, direkt nach den ersten 2, 3 Folgen. Also ich glaube, nach Ex on the Beach hatte ich ja, glaube ich, 57.000 Follower mehr. Und da habe ich dann gesehen, okay, klappt ganz gut. Ne?
Und im Format selber, also auch da war das ja schon so, dass du aneckst an bestimmten Punkten.
Ja, also beim ersten Format bin ich oft angeeckt tatsächlich, ja, weil ich immer straight meine Meinung gesagt habe und vor allen Dingen bei den Frauen hat das oft angestoßen und das war auch kein leichtes Format, ne, mit dem Ex-Partner dann, das war echt ein Gefühlschaos, aber ich habe immer mein Ding durchgezogen. Also ich war ja auch eine, die von Anfang an dabei war, ich war die erste Kandidatin, die reingelaufen ist in die Show und bin auch bis zum Schluss geblieben, also das Terror-Tablet hat mich verschont vor dem Rauswurf.
Was würdest du sagen, was hast du für Eigenschaften, die im Fernsehen gut ankommen?
Boah, was habe ich für Eigenschaften, die im Fernsehen gut ankommen? Ich bin oft zickig, kann egoistisch sein, muss nicht immer einer Meinung sein mit einem. Und ich glaube, das ist was, was oft natürlich für Gegenwind und negative Schlagzeilen sorgt. Aber ich meine, wenn das so harmonisch wäre alles, dann glaube ich, würde sich das keiner angucken. Weil wir Menschen sind alle so verschieden und keiner kann mir erzählen, der zu Hause vor der Glotze sitzt, dass er noch nie einen schlechten Tag hatte, noch nie Arschloch gesagt hat oder mal laut geworden ist und musste immer bedenken, es ist eine Extremsituation. Man ist da gefangen, klar, vielleicht auch an einem schönen Ort, auf einer Insel. Man ist überall 24/7, sogar auf Toilette wird man gefilmt, mit Überwachungskameras, mit Mikrofonen. Dann ist man mit Leuten, denen man vielleicht gar nicht irgendwie, die man gar nicht ab kann. Das ist nochmal eine komplett andere Situation. Aber ja, da sind so Charaktere wie ich sehr, sehr, sehr gut aufgehoben, weil die können natürlich auch mal ausrasten.
Wie es hinter den Kulissen abgeht, können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Jetzt beschreibst du dich ganz gut und ganz genau, deine Charakterzüge. Das heißt, du bist dir dem ja relativ bewusst, ja, und du weißt, wie du rüberkommst. Und das könnte auch ein bisschen abgeklärt klingen oder so klingen, dass man denkt, okay, du weißt genau, wie du ankommst und vielleicht setzt du das auch ganz gezielt ein.
Also wenn man meinen Freund jetzt hier fragen würde, der würde genauso sagen, ich bin genauso anstrengend, wie man das manchmal im TV wahrnimmt. Also nee, es ist nicht abgeklärt, das ist genau so, wie ich bin und dann halt noch extremer, ne? Und dann auch vielleicht unschöne Seiten, die dann noch mehr hervorgehoben werden, weil man halt da gefangen ist. Nein, das ist keine Masche, aber ich muss sagen, läuft gut. Also läuft gut, wie es läuft, ja.
Jetzt habe ich aber trotzdem dann mal von dir gehört, also du sagst einerseits, ich bin im Fernsehen genauso, wie ich ja auch im echten Leben bin, und trotzdem sagst du dann Leute, die irgendwie was Negatives dir gegenüber sagen, die sollten mich mal im echten Leben kennen.
So. Ja, das sind halt, ne? Extremsituationen halt, ne? Das ist halt nur eine Seite. Das Problem ist, man kann das ja nicht mit dem echten Leben vergleichen. Ich gehe ja nicht auf die Straße einkaufen und schreie da jemanden an, weil ich Lust habe.
So, aber ne? Was sind dann die Seiten, die quasi im Fernsehen nicht so gezeigt werden von dir?
Ja, die ganz normale Valentina, die auch mal gechillt sein kann, die, ja, das Problem ist, die Leute kennen mich ja. Und nach dem ersten Format waren die super, super voreingenommen, weil ich auch relativ einen krassen Hypesprung bekommen habe. Die haben mir das nicht gegönnt. Und deswegen ist es auch für mich super schwierig, auch im privaten Leben Menschen tatsächlich mit einem positiven Entgegenkommen irgendwie entgegenzukommen, weil ich erst immer negativ eingestellt bin, auch durch die ganzen Erfahrungen in den Shows. Aber ich bin eigentlich auch ein ganz normales Mädchen. Also ich möchte auch angehört werden, akzeptiert werden, auch eine Meinung haben und nicht nur, ja, die Valentina, die ihren Mund hat, hat dann keine eigene Meinung oder die Meinung ist nicht richtig oder so. Ja, ich kann auch heulen. Also ich heule sehr viel, vor allen Dingen, ne, wenn man sich streitet mit dem Freund oder sonst was. Ich bin auch sehr emotional.
Aber machst du es dir dann dadurch irgendwie selber ein bisschen schwer, wenn du quasi genau weißt, wie du ankommst und die Seiten dann auch besonders vielleicht rausholst in den Shows? Vielleicht werden die auch rausgekitzelt so. Aber dann musst du im wahren Leben, sage ich mal in Anführungszeichen, dann dagegen ankämpfen, weil du das Gefühl hast, oh Gott, alle haben ein Bild von mir und dafür bin ich vielleicht auch ein bisschen selber verantwortlich und dagegen muss ich jetzt ankämpfen.
Boah, ankämpfen muss ich dagegen jetzt tatsächlich nicht, weil jetzt keiner auf der Straße mich da irgendwie dumm anmacht. Hat tatsächlich noch niemand, eher positiv, tatsächlich kommen die zu mir und sagen, die feiern meinen Charakter, auch ältere Frauen, nicht jetzt ältere Frauen, aber jetzt, ne, die halt vielleicht Mütter sind, gerne auch Töchter, also Töchter auch haben, die sagen, ja, ich würde mir gerne wünschen, dass meine Tochter auch ein bisschen so selbstbewusst ist wie du. Und im Endeffekt sage ich immer den Leuten immer wieder, wenn du ins TV gehst, musst du einfach drauf scheißen, auf gut Deutsch, was andere Leute von dir denken. Weil diese Leute haben keine Relevanz in deinem Leben. Natürlich können die dich kritisieren oder sonst was, aber trotzdem lebst du dein Leben für dich, mit deinen Leuten, mit deinem Partner, in deinem Umfeld und nicht mit diesen ganzen Leuten. Das sind auch im Endeffekt, es ist alles nur Social Media. Es sind alles auch nur Follower, klar. Ich liebe meine Follower, um Gottes Willen. Aber das ist nicht das echte Leben.
Du warst dann bei Ex on the Beach und danach kam
I Don't Want Reality Stars in Love.
Und dann ging es quasi immer weiter.
Genau, dann ging es tak, tak, tak weiter. Ich glaube, ich kann es gar nicht aufzählen, viele 15 Formate sind es jetzt mittlerweile schon. Ja.
Und dadurch rückst du quasi mit jedem Format immer ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit. Und du sagst, es war genau quasi auch dein Ziel, ne, mehr Follower zu bekommen. Und das war so ein bisschen dein Traum, in die Öffentlichkeit zu kommen. Hast du dir das genauso vorgestellt?
Also damals, als ich Ex on the Beach gemacht habe und die Follower da so gestiegen sind, dachte ich mir so, okay, läuft, was passiert jetzt? Dann kam direkt die nächste Anfrage, dann die nächste Anfrage, nächste Anfrage. Ich habe mich ja danach wirklich für kein Format beworben, was anstand bei mir. Und ich habe es mir immer erhofft, erträumt, aber dass es so passiert,
krass. Aber was sind vielleicht Seiten, mit denen du da nicht gerechnet hättest? Also ich meine jetzt gar nicht viele. So von wegen, wie das dann gelaufen ist, sondern vielleicht auch so Schattenseiten und aber auch positive Seiten.
Es gibt sehr, sehr viele Schattenseiten in dem Business. Erstmal ist es so, man springt in dieses Business rein, Follower, ganz viel Geld, ganz viel Kooperation, du managst das alleine, dann kommen die wollen dich managen. Du hast von diesem Thema gar keine Ahnung, du schließt dich einer Person an, vertraust ihr, wirst verarscht, wirst abgezogen. Meine Managerin schuldet mir noch ganz, ganz viel Geld, also fünfstellig. Also da, so eine Erfahrung muss ich halt auch machen. Ne? Und man muss auch Leuten klare Grenzen setzen, zeigen, wie, wenn die über einen reden, was die über einen reden, wenn die irgendwelche Behauptungen aufstellen bis hier und nicht weiter. Und das ist echt wirklich anstrengend, muss ich sagen. Deswegen sollte man sich das echt sehr, sehr gut überlegen, den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, egal ob auf Instagram, auf TikTok oder im TV, es ist wirklich echt anstrengend. Deswegen gehen ja auch sehr viele daran kaputt.
Aber trotzdem fasziniert dich das total.
Mich fasziniert das, weil A, ich habe keine Lust, irgendwo angestellt zu sein, mich irgendwie binden zu lassen, eine 8-Stunden-Schicht zu haben, da und da aufzutreten. Erstmal bin ich sowieso unpünktlich. Ich liebe es, auszuschlafen. Ich liebe es, essen zu gehen, wann ich will und möchte dann nicht irgendwie das Leben halt leben, was ich vorher gelebt habe. Ja, ich habe auch jeden Job gehabt. Ich habe in Einzelhandel gearbeitet, ich habe gekellnert, ich habe in der Telefonie gearbeitet, wirklich, ich habe ja jede Breite, ich habe alles gesehen. So, das hat mich nicht erfüllt. Und dass diese Selbstständigkeit, einfach dieses Freisein, ich könnte von jetzt auf gleich, könnte ich auswandern, ich könnte überall arbeiten, ich könnte da in den Urlaub fliegen, das ist halt einfach das Geile. Und ich hoffe, das kann ich noch ganz lange machen.
Aber du hättest ja auch anders selbstständig werden können. Warum denn Reality-TV?
Ja, ich hätte anders selbstständig werden können, aber da muss man ja auch erstmal erfolgreich sein in dem, was man tut. Ich hätte natürlich auch ein Kosmetikstudio aufmachen können, aber Reality-TV ist einfach. Man ist einfach so, wie man ist und verdient damit sein Geld und wird gebucht, wenn man natürlich authentisch ist. Und das hat bei mir gut geklappt. Also was Besseres kann ich mir nicht vorstellen. Ich sehe die ganze Welt dadurch und muss dafür nicht mal bezahlen, an die schönen Orte zu kommen.
Würdest du sagen, das ist ein einfacher Job?
Nein. Also Reality-TV-Star sein in meinem Bezug mit so einer Person, mit so einer Persönlichkeit ist nicht einfach, nein. Also um Gottes Willen. Also da kann man meinen Freund jetzt hier neben mir fragen. Also er war ja mit mir in einer Show und hat gesagt, um Gottes Willen, also ich wollte mich schon nach der einen Show, jetzt würde ich mich einliefern lassen. Ich weiß nicht, wie du das ausgehalten hast, die ganzen Shows.
Wie hältst du das denn aus?
Weiß ich nicht. Ich bin glaube ich, nicht normal. Nee, also man, das ist halt wirklich echt krass, ne? Und deswegen ist es auch, glaube ich, so, dass dann auch immer die Zündschnur von Show zu Show kürzer halt bei mir wird und dann natürlich auch irgendwann mal blöde Sachen fallen, weil irgendwann der Geduldsfaden platzt, ne? Sag ich mal so. Und dann auch im Privaten und sonst was. Deswegen, die Leute, die halt mit einem sind, die müssen dann einfach verstehen, dass es ein sehr, sehr anstrengender Job ist, der viele Schattenseiten hat. Und da muss man einfach auf Verständnis hoffen. Und wenn die Verständnis nicht gegeben ist, dann ist bei mir Cut. Egal ob in einer Freundschaft oder sonst was, das ist halt einfach, dann kann ich das nicht tragen.
Und was glaubst du, ist die Faszination für alle, die das schauen von Reality-TV-Shows?
Boah. Ja, die wollen natürlich unterhalten werden, ne? Also die wollen natürlich was ich sag immer so, kann natürlich jetzt negativ für mich sein oder so, aber ist mir auch relativ egal. Die Leute, die vor dem Fernseher sitzen und sich das angucken wollen, wollen sich eigentlich besser fühlen. Als natürlich, wenn jetzt hier jemand im TV da rumpupst oder ausfallen wird und die Leute sitzen vor dem TV, lachen den aus und war natürlich selber nicht in der Situation, wie es da ist, können die nicht beurteilen und sagen, haha, guck mal die, haha, guck mal der, wir sind was Besseres. So, wir sind nicht so vom Verhalten. Und ich glaube, dass die Leute sich wirklich tatsächlich echt irgendwie damit ablenken, runterkommen. Ja, ich fand es ja auch damals geil. Ich habe es ja auch unterhaltsam gefunden, habe auch gesagt, ha, wie kann der nur und jetzt mache ich selbst.
Also ich frage das so wegen der Faszination, weil wir haben ja vorab gefragt, was die Leute so von dir wissen wollen. Wir haben ja gesagt, dass du in den Podcast kommst und da kam halt super oft die Frage, ja, wie ist das hinter den Kulissen, ist das alles echt und so weiter. Und das war jetzt gar nicht nur auf dich und deine Person bezogen, sondern einfach diese ganze Faszination von diesen Shows, die ja auch irgendwie wie Pilze aus dem Boden schießen. Also es kommen ja echt krass viele Shows. Ja. Und da kommt schon irgendwann die Frage auf, okay, was ist da vielleicht echt und was ist geskriptet und was wird vielleicht vorgegeben und wo da hat die Produktion noch die Finger im Spiel und so. Kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Also alles ist natürlich echt. Also das kann man immer so schwer sagen, weil ich kann immer nur von mir reden. Also wenn ich in eine Show gehe, ist das, was ich halt preisgebe, echt. So, ob die anderen Leute echt sind, das ist die nächste Frage, ne? Aber alles ist echt, es wird nichts vorgegeben, es wird nicht gesagt, mach das und das und das und das. Höchstens, es wird gesagt, es ist noch keine Schlafenszeit oder man wird halt morgens geweckt oder sonst was. Und im Endeffekt, was die Produktion macht, was die für Exit-Fragen stellt oder sonst was, das macht die Produktion. Na, also da können wir nicht mitreden, haben dafür, also wir können das nicht leiten oder sonst was, aber da ist nichts geskriptet. Also nein.
Aber trotzdem hat die Produktion mega Einfluss darauf, weil du schon sagst, die kann natürlich bestimmen, wie so eine Show verläuft und die kann natürlich auch bestimmen, wie schneidet man das am Ende und wen lässt man wie dastehen. Macht dir das Sorge, bevor du in eine Show gehst?
Also Sorge macht mir das tatsächlich nicht, weil ich weiß ja, was wie abgelaufen ist. Aber wenn natürlich was vergessen wird oder rausgelassen wird und dann irgendwas aus dem Zusammenhang geschnitten wird, ist das natürlich scheiße. Aber kann man nicht ändern, weil es ist ja dann schon ausgestrahlt worden. Aber wenn wirklich was passiert ist, was ich wirklich möchte, dass es gezeigt wird, beispielsweise auch wie im Sommerhaus, dann mache ich auch im Vorfeld meinen Mund auf. Und wenn es dann auch nicht gezeigt wird, dann werde ich auch danach meinen Mund aufmachen. Also weil ich finde, Reality ist Reality und alles sollte gezeigt werden, so wie es ist. Und ja, ich werde ja auch immer so gezeigt, wie ich bin.
Was steht denn da so in den Verträgen? Darf man dich überall bei zeigen? Also wenn du jetzt auf dem Klo sitzt und da, du hast gesagt, da ist eine Kamera und dabei erzählst du gerade das spannendste Geheimnis, dann dürfen die das zeigen.
Ja, also man darf überall gefilmt werden. Natürlich gibt's Sachen, die kann man unter, also man kann ja den Vertrag anpassen, logischerweise. Ne? Und in meinen Vertrag schreibe ich meistens rein, Intimbereich, Brustbereich und Po-Bereich nicht zeigen. Punkt aus Ende. Und dann machen die das auch nicht. Je nach Unternehmen, je nach Show. Aber sonst können die einen tatsächlich überall filmen, wie man möchte. Und es ist super schwierig, wirklich vor laufender Kamera, selbst wenn das nicht gezeigt wird, wenn du das vertraglich geklärt hast, da irgendwie wirklich dich hinzusetzen und kacken zu gehen. Also es ist wirklich, du, ja, also, man, also nein, wirklich nicht so vom Bauch oder weil man muss, sondern vom Kopf. So, du kannst gar nicht, weil du siehst, da ist eine Kamera, da hängt eine Kamera und da sitzt safe einer hinter der Kamera und beobachtet dich gerade. Das ist so komisch. Deswegen bin ich echt immer froh, wenn in Formaten, zum Beispiel bei Couple Challenge oder im Sommerhaus oder bei Promi Big Brother eine Toilette ist, wo keine Kamera ist. Das ist auch wirklich ein seltener Fall.
Gibt's denn jetzt schon Dinge, die du bereust? Ich meine, du warst in über 10 Shows mindestens so und überall waren Kameras, überall?
Nein, es gibt keine Sachen, die ich bereue. Also ich kann es so besser machen oder schlechter machen.
Was kannst du denn besser machen?
Was kann ich denn besser machen? Nein, also es gibt natürlich gewisse Sachen, wo ich vielleicht härter durchgreifen hätte müssen bei gewissen Sachen jetzt, beispielsweise wie das Sommerhaus, was jetzt ansteht. Aber sonst, es ist passiert, so wie es ist. Und ich befasse mich auch tatsächlich gar nicht so richtig damit, was so in der Vergangenheit war in den Shows.
Ja, ich habe mich das aber auch gefragt. Also wenn du jetzt quasi in diesen ganzen Shows warst und wie du angefangen hast und so natürlich, du bist ja auch jetzt noch nicht super alt, so dass man sich in dem Alter sowieso in den 20ern verändert so. Aber ja, hat dich dieses ganze Showbusiness, sag ich mal, hat dich das irgendwie verändert? Weil man irgendwie ja so einen Charakter entwickeln muss, dass einem irgendwie alles egal sein muss.
Ja, also ich habe durch das ganze Showbusiness, ich hatte schon vorher die Einstellung, kein Mensch will dir was Gutes. Es ist einfach so, außer deine Familie. Kein Mensch gönnt dir was. Es ist einfach so. Deutschland ist eine Neidgesellschaft. Ich finde es einfach so. Dazu stehe ich auch. Ist mir auch dann relativ egal, ob ich da Kritik für ernte oder nicht. Und durch diesen Weg, den ich gegangen bin im Showbusiness, je erfolgreicher ich wurde, desto abgefuckter und ekliger wurden die Leute. Das ist echt heftig. Und da musst du dir wirklich eine Mauer wirklich aufbauen. Ich habe immer wieder den Leuten eine Chance gegeben, neu in mein Leben einzutreten, immer wieder die Chance gegeben, es besser vielleicht zu machen, aus Fehlern zu lernen, die gemacht haben, in nur Freundschaft beispielsweise. Bei Männern bin ich da immer ganz strikt gewesen. Aber irgendwann musst du dir einfach eingestehen, scheiß drauf. So, leb dein Leben mit deinem Partner, hab vielleicht 1, 2 Freunde. Ich bräuchte nicht mal Freunde, weil ich weiß, wie diese Menschen halt leider Gottes sind. Und das ist wirklich echt so schade, auch Freunde halt, bevor überhaupt dieses ganze Showbusiness angefangen hat, die ich halt davor schon kannte, die haben sich so zum Ekelhaften entwickelt, weil die halt den, nimm einen Finger, aber nein, die nehmen die ganze Hand. Also ich sage immer so, ne, hätte ich eine Freundin, die Influencerin wäre oder irgendwie die Möglichkeit hätte, würde dahin kommen mit ihr, ich würde doch niemals dieser Person ein Messer in den Rücken stechen. Ich weiß halt nicht, warum das so ist.
Aber woher kommt denn die Einstellung? Du hast gerade gesagt, du hast schon immer diese Einstellung gehabt, niemand will dir was Gutes, das ist schon so eine krasse Aussage. Hast du das auch schon vor den ganzen Shows irgendwie so erlebt? Ich weiß nicht, wie.
Man bekommt halt nichts geschenkt, ne? Also meine Mutter ist ja damals auch nach Deutschland gekommen, hat sich auch alles selber aufgebaut und man bekommt nichts geschenkt. Ich war immer unabhängig, auch wenn ich das nicht sein müsste. Also ich war immer unabhängig von meinen Eltern. Ich habe damals schon angefangen, glaube ich, mit 14, 15 zu jobben. Ich werde niemals abhängig sein von einem Mann finanziell. Ich habe damals immer geguckt, ich habe lieber zwei Jobs gemacht, konnte mir dann davon das kaufen und das kaufen. Ich weiß nicht, ich gehe irgendwie so den Weg in meinem Leben und ich bin damit super glücklich, weil ich weiß, wenn es drauf ankommt, ich könnte mir wirklich, wie gesagt, alles holen. Und ich bin gesund, meine Familie ist gesund, ich könnte jedem aus meiner Familie helfen, wenn es drauf ankommt, wenn die fragen würden und ich lebe für mich. Ich lebe nicht für die anderen und deswegen muss man den anderen auch nicht gerecht werden. Das ist halt einfach so. Und wer nicht bleiben will, der soll halt einfach gehen.
Wie war denn deine Schulzeit so mit der Einstellung?
Ja, meine Schulzeit mit der Einstellung, ich war eher mit Männern tatsächlich befreundet. Also die Frauen, die fanden das damals nicht immer so cool, die Einstellung. Deswegen kam ich immer sehr gut mit den Männern klar. Ja, ist leider so. Dann hatte ich auch manchmal diese Schuhe mit diesen Rollen, hatte ich beispielsweise als erstes, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wo mit den Hacken, mit den Rollen.
Wo man dann so, wo man auf der Ferse so rollt oder was?
Richtig, und dann noch so ein Licht. Richtig. Dann wurde ich immer dumm angeguckt von den ganzen Mädels. Und ich muss tatsächlich sagen, und jetzt diese Mädels folgen mir auf Instagram und wollen mit mir rausgehen. Also deswegen, es ist einfach witzig. Es ist wirklich einfach witzig. Aber ich habe mich damals schon besser mit Männern verstanden.
Lass uns einen kurzen Break machen und noch eine kleine Kategorie einschieben, die wir bei uns haben im Podcast. Das heißt Kurzsatzrunde und ich fange einen Satz an und du beendest ihn.
Okay, ich bin gespannt.
Das Erste, was Menschen sagen, wenn sie hören, was ich mache.
Oh, boah, da muss ich überlegen, das ist viel. Ist gar kein Job.
Um nach einem Tag den Kopf frei zu kriegen, brauche ich
mein Freund.
Das Erste, was ich mache, wenn ich morgens aufstehe.
Fragen, ob ich ein Zitronenwasser bekomme für meinen Freund.
Und die Antwort ist?
Ja, und dann gibt es einen Kuss.
Das Schönste an meinem Job ist?
Unabhängigkeit, ja.
Ein erfolgreicher Tag ist für mich?
Aufschlafen, lecker essen gehen und dann abends kuscheln.
Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
Muss ich einfach nur meinen Freund angucken.
Ja, ich merke das schon. Ob das so eine gute Idee war, dass er hier mit drin sitzt? Social Media ist für mich?
Social Media ist für mich wie so eine kleine Familie, also meine Community.
Wie viel hängst du am Handy?
Boah, ich hänge eigentlich jeden Tag am Handy. Eigentlich jetzt auch.
Ja, das liegt auf jeden Fall bereit,
also
bereit
meine,
vor dir.
Meine Bildschirmzeit, ich weiß gar nicht, ich kann ja mal nachschauen, die ist auf jeden Fall, glaube ich, echt Bildschirmzeit, Tag, ja, 8 Stunden.
8 Stunden pro Tag.
Ist das viel? Ich weiß nicht.
Ich habe jetzt noch nicht auf meine geguckt, aber ich könnte mir vorstellen,
halt
dass es auf jeden Fall
Job
vielleicht
halt, ne?
Überdurchschnittlich.
Ja, also, genau. Aber 8 Stunden sitzt man ja auch vielleicht im Büro oder hat einen anderen Job, den man ausübt. 8 Stunden bin ich halt dann am Handy.
Also du verdienst auch dein Geld mit Instagram.
Ja.
Du hast 166.000 Follower, glaube ich, ungefähr, ne? Und dann machst du da quasi Werbebeiträge und Kooperationsanfragen und so und darüber verdienst du dann dein Geld. Du sagst, es ist eine kleine Familie, aber es ist auch eine Plattform, über die du sehr viel Hate-Kommentare und sowas erntest. Wie gehst du damit um?
Ach, das interessiert mich gar nicht. Also ich lösche Hate-Kommentare unter meinen Fotos, weil ich habe gar keinen Bock darauf, weil das ist meine Page, das sind meine Fotos, das sind meine Kommentare und da will ich nicht irgendwelche ekelhaften Kommentare von irgendwelchen Leuten haben, deswegen werden die gelöscht und ich kriege auch gar nicht so oft Hate-Nachrichten, muss ich sagen, weil die Leute merken, mich interessiert es nicht, die haben es von Anfang an gemerkt, die werden blockiert und die kommen damit bei mir nicht weiter. Und wenn es natürlich Hate ist, der über die Stränge schlägt, dann wird das angezeigt, geht weiter und wird einfach verfolgt strafrechtlich.
Kannst du das denn verstehen, was die Leute vielleicht an dir stört oder was die so ein bisschen, ja, was denen so in den Fingern juckt, weißt du?
Ja, natürlich. Ich mache ja immer weiter. Das ist natürlich, ist ja irgendwie irgendwo eine Ignoranz, ne? Und wenn man einen Menschen ignoriert und immer weiter macht, dann ist das natürlich sehr provokant und ich glaube, das provoziert diese Leute, weil ich einfach immer weitermache und hey, ich bin keine leichte Person und ich mache auch nicht alles richtig im Leben, aber das gibt trotzdem dir nicht das Recht, irgendwas so zu beurteilen, wie du es vielleicht beurteilst. Du warst in der Situation nicht dabei, du hast so eine Situation noch nie gehabt in deinem Leben, deswegen, wenn du in so einer Situation bist, dann lass uns unterhalten, aber sonst kann ich das nicht ernst nehmen.
Und trotzdem bist du immer wieder in Situationen in Fernsehshows, wo du ja, du sagst, in Extremsituationen bist, aber trotzdem kommt es dann da immer wieder auch zu Eskalationen, Anschreien, Streitigkeiten, vielleicht auch Schimpfwörter und so weiter. Denkst du da über eine Vorbildfunktion nach, die du hast?
Ja, also, boah, ich weiß es nicht. Also eine Vorbildfunktion, also ich habe damals selber für mich, man sollte immer sein eigenes Vorbild sein, habe ich immer so gesagt. Also ich habe nie zu jemandem hinaufgeguckt und habe gesagt, ich möchte sein so wie der oder der. Vielleicht nur irgendwie, ja, auch so von der Einstellung, so I don't give a fuck. Aber ich habe nie jetzt jemanden als Vorbild gehabt. Und ja, ich bekomme sehr viele Nachrichten, auch sehr viele junge Mädels und Männer auch mich als Vorbild sehen von meiner Art und Weise. Und ich will auch immer wieder sagen, es ist nicht alles richtig, was ich tue, aber auch nicht alles falsch, was ich tue. Beispielsweise über Beauty and the Nerd, jeder, der sich das angeguckt hat, come on, die Leute haben mir verboten, auf Toilette zu gehen, haben zuerst über mich gelästert. Und wenn ich da meinen Mund aufmache, dann braucht sich auch keiner wundern. Und das will ich auch den Leuten irgendwie so mit auf den Weg geben, dass man sich da nie die Butter vom Brot nehmen lassen sollte, immer straight seinen Weg gehen sollte. Und wenn du auf Klo willst und es verbieten dir 10 Leute, bleib da stehen, bis du auf Klo darfst. So in die Richtung, ja. Es ist schon irgendwo, was man sich abgucken kann, aber ich will da niemanden irgendwie zu leiten, irgendwas zu sagen, was ich sage.
Wie kritisch bist du denn mit dir selbst?
Ja, wenn jetzt meine Haare nicht sitzen oder sonst was, dann schon sehr kritisch. Aber ja, wenn irgendwas nicht richtig läuft, da bin ich schon, es muss schon alles so richtig laufen. Am besten auch sofort, direkt abgeschlossen werden. Und wenn das nicht läuft, dann ist das schon echt anstrengend.
Also ich frage das, weil du wirkst halt natürlich nach außen hin sehr selbstbewusst, wirkst auch so, als hättest du ja ein großes Ego. Das ist auch das, was man immer unter deinen Beiträgen liest. Und dann gibt es halt Situationen, die dann im Fernsehen irgendwie ausgestrahlt werden und danach kommt der große Shitstorm. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob dann der Punkt kommt, wo du zu Hause sitzt und das vielleicht dir durchliest, was die Leute so schreiben und ob du dann wirklich dieses Selbstbewusstsein hast, auch zu Hause hinter verschlossenen Türen, dass du denkst, ist mir alles egal, ich habe alles richtig gemacht, oder ob du dann kurz denkst, ah, warte mal, ich guck's mir nochmal an, ich guck nochmal kurz, was ihr geschrieben habt und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht wirklich einen Fehler gemacht habe.
Natürlich, einige Situationen, ich bin halt echt hart, muss ich sagen, ne? Also das, wie ich halt rüberkomme oder das, was ich halt sage, ist vielleicht härter gemeint oder kommt vielleicht härter rüber, als es ist. Aber das bin halt ich und das meine ich vielleicht in vielen Situationen gar nicht böse. Aber man muss auch immer die Hintergründe sehen, die Geschichten davor. Und ich bin ein Mensch, ich kann das nicht verdrängen. So, das wäre auch falsch, das wäre dann auch nicht ich. Und da wäre ich auch nicht erfolgreich mit, wenn ich das verdrängen würde und mich da verstellen würde. Weil viele Schauspielern auch, beispielsweise letztens wurde gesagt, ja, Reality sein im TV, es ist doch eigentlich ein Schauspieljob. Nein, das ist eben kein Schauspieljob. Man ist genau so, wie man ist. Und wenn mir etwas nicht passt, dann werde ich das immer wieder sagen, egal ob ich auf Dreharbeiten bin oder ob ich jetzt gerade da so tun soll, ob das alles in Ordnung ist und rund läuft. Nein, so, es ist kein Schauspielerjob. Aber natürlich, wenn jetzt hier ein paar Leute schreiben, da und da und da und da, hättest du dich besser verhalten können. Ja, gut, danke. Braucht ihr mir nicht sagen, weiß ich selbst. So blöd bin ich jetzt auch nicht. Ich kann es ja auch nur besser machen.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, es kommt Kritik auch generell an den teilnehmenden Leuten von den Trash-TV-Formaten, aber auch generell an so Trash- und Reality-TV und so. Wie kritisch guckst du dir denn da immer die Anfragen an? Du sagst, es kommen wahrscheinlich viele Anfragen rein. Was sind da so deine Kriterien? Sagst du auch manchmal, nee, das kann ich mit meiner Moral nicht vereinbaren? Oder wie wägst du da ab?
Also bis jetzt habe ich eigentlich noch fast kein Format abgesagt, außer jetzt die letzten Monate. Da habe ich ein paar Formate abgesagt, beispielsweise, das ist irgendwie so ein erotisches Abenteuer mit dem Partner, läuft auf RTL Plus und das war dann auch irgendwie zu viel. Also ich möchte irgendwie nicht begleitet werden, was ich da mit meinem Freund treibe oder was für Vorstellungen, Fantasien wir haben, auch wenn das Geld vielleicht gut gewesen wäre. Aber das ist jetzt nicht so meins. Also dann habe ich, ich weiß gar nicht, was ich schon alles abgesagt habe, aber ich sage auch nicht allem zu.
Also wo sind deine Grenzen?
Ja, was heißt Grenzen? Man sollte ja niemals nie sagen, ne? Also wenn jetzt hier RTL kommen würde und sagen würde, hier, wir schicken dich nackt in irgendeine neue Game-Show und die zahlen mir 500.000, dann würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen. Aber eigentlich bin ich jetzt nicht der Freund davon, irgendwie nackt irgendwie mich im TV zu zeigen oder irgendwie zu intime Sachen.
Aber Geld lockt dich dann schon.
Ja, natürlich. Also, ne, das ist Geld. Damit kann man sich viel aufbauen.
Ja, aber gibt ja auch viele Leute, die sagen, okay, da sind meine Grenzen, da kann mir noch jemand sonst so viel Geld zahlen.
Ja, die sollen erst mal dann, wenn das Angebot auf dem Tisch liegt, das dann nochmal sagen.
Wie gefährlich, denkst du, sind Reality-Formate für junge Menschen?
Ja, also die Reality-Formate können schon sehr, sehr gefährlich sein. Vor allen Dingen, ich bin ja auch ein Mensch, muss ich sagen, der sehr wenig trinkt. sehr wenig Alkohol in Formaten trinken. Ne? Also jedes Format besteht ja aktuell nur noch aus Alkohol, Dauerdrunk sein, Sex haben und sonst was. Finde ich echt schwierig, muss ich sagen, weil daraus besteht nicht nur das Leben. Deswegen kann das schon sehr gefährlich sein und jeder will aktuell irgendwie ins TV, habe ich das Gefühl. Jeder will den Weg. Es gibt ja so viele Leute, die neu eingestiegen sind und sich da irgendwie ganz Großes erhoffen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich 2020 eingestiegen bin, weil wenn ich jetzt eingestiegen wäre, würde es vielleicht schwierig sein, weil es gibt viele Nachahmer. Aber es ist schon sehr gefährlich, ja. Beispielsweise, ich sage immer so, man kann auch ohne viel Alkohol Spaß haben, man muss sich nicht dauer besaufen und da, keine Ahnung, im TV rumbumsen und es am nächsten Tag bereuen. Das ist halt das genau, was vermittelt wird und das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Und jeder hat da gemachte Lippen, gemachte Titten, gemachte Ärsche. Ja, ich habe meine Nase auch machen lassen, das sieht man aber nicht. Das ist ganz natürlich, aber auch aus dem Aspekt, dass ich sehr schlecht Luft durch die Nase bekommen habe. Hört man vielleicht auch manchmal beim Reden. Aber ich gehe da, das ist so viel zu viel. So, dass ich, jeder macht sich jetzt diese Veneers, fährt in die Türkei, will da diese Veneers haben. Also es ist.
Was ist das nochmal? Entschuldigung.
Veneers sind diese, wie sind diese weißen Platten, die auf die Zähne kommen, damit du irgendwie.
Also weitere Zähne,
ja. Ja, okay. So, das ist halt das, was halt vermittelt wird, ne? Immer. Schöner, aber dabei sehen die halt alle gleich aus und sind halt nicht mehr individuell und das ist halt so schade und vor allem gucken das, wie du auch sagst, schon echt viele junge Leute und dann irgendwie mit Vorbildfunktion und sonst was. Ich frage mich halt echt, warum, was wollt ihr den Leuten vermitteln damit?
Aber dann nochmal zurück auf deine Vorbildfunktion, weil auch bei dir erinnere ich mich daran, dass du auch manchmal Filter benutzt oder deine Bilder bearbeitest,
ja,
und so weiter. Ne? Also ich meine, das ist ja quasi ein kleiner Widerspruch.
Ja, das stimmt. Tatsächlich habe ich vor anderthalb Jahren aufgehört damit, diese Filter da, diese auf Instagram, diese Filter für die Story zu benutzen und auch gar kein Face-App mehr und sonst war es tatsächlich, weil, warum auch? Also es ist total kontraproduktiv, weil die Leute sehen mich genau so im TV und da ist ja auch kein Filter aufgesetzt. Das war wirklich, das meine ich ja, das ist ja das Gefährliche. Das ist das Gefährliche, man sieht sich nicht selbst, wie man ist und nutzt dann diese Filter und denkt, man ist so, aber ist man gar nicht so. Das ist echt schon richtig gefährlich. Ne? Also das Internet ist echt schon echt hart.
Wie viele Lebenskrisen hattest du schon deswegen?
Also ich, jetzt keine, wo ich zu Hause mich in die Ecke gehockt habe und geheult habe. Ich würde sagen, nö. Also mir ist es auch relativ scheißegal, ob ich da einen Dehnungsstreifen auf der Brust oder am Arsch habe oder da vielleicht Zellulite habe oder sonst was. Ist mir so scheißegal. Ich achte ja auf meine Haare.
Beauty-Operationen und so, das ist nicht dein Ding. Aber Tattoos ist dein Ding. Du hast bis jetzt... Ich weiß nicht, jede ist es jetzt nicht mehr.
Nee, es sind jetzt so, glaube ich, sechs oder sieben Tattoos sind das jetzt.
Tattoos, also Shows hast du dir quasi auf den Arm tätowieren lassen. Warum bist du darauf so stolz, dass du das allen zeigen willst?
Ja, also das ist ja erstmal so, dass das für immer in meinem Leben bleibt. Das heißt, wenn ich irgendwann Kinder habe oder die haben Kinder, die werden immer sagen, guck mal hier, Mama hat das gemacht oder das gemacht. Das ist ja nicht aus meinem Leben wegzudenken. Und deswegen habe ich gedacht, come on, ich tätowiere mir das mal einfach mal schön auf den Arm. Da gab es ja jetzt auch ein paar Nachahmer, die das jetzt gemacht haben. Aber ja, das ist halt einfach so ein Teil meines Lebens. Ich muss tatsächlich manchmal sagen, manchmal bereue ich es, weil wenn ich irgendwo rausgehe und die Leute erkennen mich vielleicht nicht, erkennen die mich an den Tattoos. Und ja, aber sonst, ja, es ist einfach ein Teil meines Lebens.
Jetzt hast du es schon so kurz angesprochen, Blick in die Zukunft. Wie lang soll die Liste noch werden?
Also es ist auf jeden Fall noch einiges, was kommt und ich will das auch gerne weitermachen. Ne? Natürlich keine Single-Shows, ich bin ja glücklich vergeben. Also wenn ich natürlich Single wäre, glaube ich, hätte ich gar nicht ausschließen können, vielleicht wäre ich auch irgendwann die Bachelorette geworden.
Ich wollte gerade sagen, das schränkt natürlich jetzt dann durch eure Verlobung, schränkt das schon ganz schön die Auswahl der zukünftigen Formate ein. Ne?
Ja, vor allen Dingen, weil es natürlich auch gerade nicht viele Partnershows gibt. Ne? Also das ist natürlich klar. Also Reality-Business besteht eher eigentlich 90%, wenn du da erfolgreich bist, aus Single sein. Das ist auf jeden Fall. Aber das Gute ist ja, ich habe ja eigentlich fast jede Single-Show schon durch. Deswegen ist das zum richtigen Zeitpunkt gekommen mit dem Jan. Aber ja, ich meine, es kommt immer wieder was Neues. Also wie du schon gesagt hast, ne, die Shows kommen wie die Pilze aus der Erde. Und deswegen denke ich schon, das wird schon klappen.
Und was ist deine Zukunftsvision, wenn du dich in 10, 15 Jahren siehst?
Meine Zukunftsvision in 10, 15 Jahren auf jeden Fall nicht mehr hier in Deutschland. Also in Deutschland hält mich gerade echt nicht viel. Ich würde gerne irgendwie auswandern, an einen warmen Ort, ein Haus kaufen, mit meinem Verlobten dann da in 3 Jahren vielleicht Kinder kriegen. Ja, dann halt mein Lifestyle halt weitermachen mit Instagram und dann halt vielleicht die eine oder andere Show.
Also könntest du jetzt schon sagen, du kannst guten Gewissens noch ein, zwei Shows machen und dann kannst du dich schon zurückziehen und erstmal ein bisschen so leben.
Ja, könnte man schon machen, ja. Ich meine, manage ja alles alleine, ne? Also das darf man nicht vergessen, ich manage alles alleine. Und ich könnte viel mehr verdienen, wenn ich wollen würde. Aber dann müsste ich auch wirklich jeden Tag so viel Arbeit reinstecken. Also das ist wirklich so eine Spanne, die man auf Instagram verdienen kann. Die fängt vierstellig an, kann aber auch fünfstellig enden. Aber ja, also es ist, wie man halt möchte, ne?
Aber als Gymnastiklehrerin willst du nicht mehr zurück?
Also ich könnte mir vielleicht irgendwann vorstellen, nicht dieses ganze Reality und Instagram noch zu machen, sondern vielleicht ein eigenes Business aufzubauen, vielleicht eine eigene Produkte rauszubringen oder selber Talents zu managen, weil ich ja die Erfahrung habe, alles alleine gemacht zu haben. Aber nee, Gymnastiklehrerin, weiß ich nicht. Muss jetzt nicht so sein, andere Männer zu trainieren. Ich glaube, das ist nicht so gut.
Es ist ja auch alles noch in ferner Zukunft. Wer weiß, wahrscheinlich kommen jetzt erstmal viele andere Formate. In ein paar Wochen kommt das Sommerhaus der Stars raus. Das wird wahrscheinlich auch nochmal für viel Aufruhr sorgen. Ich habe es schon ein bisschen mitbekommen. Da scheinen auch wieder Sachen passiert zu sein.
Das war krass auf jeden Fall, ja.
Ja, ich bin gespannt und ich sage danke für das Gespräch und danke, dass du hier warst und danke dass dir. Du so offen warst mit allem. Wir sind am Ende von unserem Podcast. Ich sage wie immer, dass ihr uns gerne abonnieren könnt, Essen im Ohr auf Spotify, Apple Podcasts oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr den auch gerne bewerten, auch auf allen Plattformen, die ich gerade genannt habe. An dieser Stelle empfehle ich euch auch dann wie immer nochmal unsere anderen Radio Essen Podcasts, Redebedarf oder den Tag in 5 Minuten. Uns, also Essen im Ohr, gibt's alle 2 Wochen, genauso mit spannenden und vielseitigen Gästen. Ich sage nochmal danke, Valentina. Und traditionell überlassen wir unserem Gast immer das letzte Wort im Podcast. Das hast du jetzt und ich sage danke und tschüss.
Es hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, hier gewesen zu sein.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.